Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine aktuell nicht verlassen, weil sie wehrpflichtig sind und jederzeit eingezogen werden könnten. Es gibt aber auch Menschen, die sich auch jetzt schon freiwillig ukrainischen Truppen anschließen. So wie Viktor. Mit ihm haben wir vor 12 Tagen schon mal gesprochen, kurz nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine. Viktor ist 24, er lebt in Kiew und hat sich inzwischen bewaffnet, um seine Heimat zu verteidigen.
Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich überhaupt keine Angst habe. Natürlich, also ich bin 24, ich habe so vieles vor, ich habe so viele Pläne, aber als ich mich dieser Truppe angeschlossen habe, wusste ich natürlich, dass es ein Risiko, ein sehr hohes Risiko gibt, dass ich halt nicht mehr dann nach Hause zurückkomme.
Wie es Viktor aktuell geht und wie er auf die kommenden Tage in Kiew blickt, hört ihr gleich hier. Und ihr bekommt natürlich auch die wichtigsten aktuellen Entwicklungen aus der Ukraine. Und wir beschäftigen uns mit Sport, beziehungsweise wann wir auch nach einer milden Corona-Infektion wieder Sport machen können. Mein Deutschlandfunk Nova-Kollege Martin Schütz und ich, wir hatten beide vor kurzem Corona. Martin, bist du danach sofort wieder eingestiegen mit Sport?
Ich habe das Ende Januar gehabt mit einem leichten Kratzen im Hals, das war's. Mhm. Und seitdem nicht mehr Sport getrieben, weil mir die erste Zeit es echt schwer gefallen ist, einen Kasten Wasser irgendwo hin und her zu schleppen.
Bei mir war das tatsächlich anders. Ich hatte fast gar keine Symptome, habe danach sofort wieder Sport gemacht. Aber da warst du wahrscheinlich vernünftiger als ich, ne?
Ja, Corona ist halt einfach eine Erkrankung.
Die Empfehlung zum Sport nach Corona von Expertinnen und Experten, auch das Thema hier. Am 8. März, dem Weltfrauentag. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Fluchtkorridore, über die die Menschen in Sicherheit gebracht werden können. Darauf hatten sich VertreterInnen von Russland und der Ukraine geeinigt. Es geht vor allem um die Hauptstadt Kiew, die Großstädte Tschernihiw, Sumy und Charkiw und auch die besonders umkämpfte Hafenstadt Mariupol. Nach mehreren Anläufen haben heute tatsächlich Evakuierungen stattgefunden. Gesine Dornblüt beobachtet für uns die Lage in der Ukraine. Sie war viele Jahre Korrespondentin in Russland. Hallo Gesine.
Hallo.
Ganz reibungslos haben die Evakuierungen auch heute nicht geklappt. Welche Probleme gab es bei den Fluchtkorridoren?
Na, es waren am Ende vor allen Dingen viel weniger, als eigentlich geplant waren. Nämlich nur ein Fluchtkorridor ist wirklich eingerichtet worden. Du hast erwähnt die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine nahe der russischen Grenze. Da hat vormittags ein Konvoi die Stadt verlassen mit Bussen. Das waren Einwohner und ausländische Studierende. Dann soll es Schusswechsel gegeben haben auf der Strecke. Und das soll dazu geführt haben, dass ein zweiter Konvoi behindert wurde. Ob die jetzt wirklich raus sind, das lässt sich zurzeit nicht prüfen. Also das zentrale Problem ist Sicherheit. Das war insbesondere auch in Mariupol der Fall. Dort wurde nämlich die Strecke beschossen, über die die Menschen Mariupol verlassen sollten. Das sagen die offiziellen Stellen in der Ukraine. Es ging da um 8 Lkw und etwa 30 Busse. Wir können das nicht unabhängig überprüfen von hier aus, aber de facto hat diese Evakuierung aus Mariupol heute nicht stattgefunden.
Also deutlich weniger Fluchtkorridore auch. Wie viele Menschen konnten denn insgesamt evakuiert werden? Gibt es da Zahlen?
Es gibt eine Zahl vom russischen Verteidigungsministerium, die muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Demnach sind 723 Personen evakuiert worden aus Sumy. Es sind aber ja Hunderttausende, die eingeschlossen sind.
Wohin wurden die Menschen, die rausgekommen sind, denn gebracht und wie geht es jetzt für sie weiter?
Aus Sumy wurden sie zunächst nach Poltawa gebracht. Das ist eine Stadt, die ist ungefähr 170 Kilometer entfernt, weiter im Süden. Und dann sollen sie weiter an die polnische Grenze gebracht werden. Die übrigen Korridore, die Russland vorgeschlagen hatte, die sollten nach Belarus und nach Russland gehen. Und das ist natürlich höchst problematisch. Das sind die Länder, die die Ukraine angreifen, beziehungsweise bei Belarus das Land, das den Angriff unterstützt. Das russische Verteidigungsministerium, das hat heute behauptet, mehr als 2,5 Millionen Ukrainer wollten nach Russland gebracht und dorthin gerettet werden. Das muss man, denke ich, als Teil der Propaganda sehen, die jetzt einsetzt. Man will Bilder produzieren, in denen Russland als schützender Hafen und als Retter dasteht und nicht als Angreifer.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat heute gesagt, es gebe glaubhafte Berichte darüber, dass die russischen Truppen die Zivilbevölkerung angreifen. Wie gefährlich ist die Situation aktuell in der Ukraine?
Ja, ich habe auch viele Meldungen gesehen, die stammen größtenteils von ukrainischen Offiziellen. Zum Beispiel Wladimir Karpliuk, der ehemalige Bürgermeister von Irpin, das ist der Vorort von Kiew im Nordwesten, der seit Tagen hart umkämpft ist. Der hat auf Facebook einen Aufruf an die Weltgemeinschaft gerichtet und sagt, über diese gesamte Region nordwestlich von Kiew sei unter voller Kontrolle der russischen Streitkräfte. Einwohner dürften ihre Häuser nicht verlassen, manchmal würden Wohnhäuser beschossen. Es gab heute eine Meldung, demnach ist das städtische Krankenhaus von Izium, das ist eine Stadt in der Nähe von Kharkiv, beschossen worden. Aktuell, ganz aktuell gibt es eine Meldung, demnach sind 3 Erzieherinnen eines Kinderheims auf dem Weg zur Arbeit erschossen worden im Gebiet Mykolaiv im Süden der Ukraine. Auch diese Meldungen können wir nicht überprüfen.
Die aktuelle Lage in der Ukraine hat euch Gesine Dornblüt zusammengefasst. Sie war langjährige Korrespondentin in Russland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich arbeitet Viktor als Anwalt in einer Kanzlei in Kiew. Er ist 24 Jahre alt. Aber seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich auch für Viktor alles verändert. Als die Kämpfe vor einigen Tagen auch die Ränder der Hauptstadt erreicht haben, hat Viktor einen Entschluss gefasst. Er will sich ukrainischen Truppen anschließen und kämpfen. Das hat er meinem Kollegen Thilo Jahn Ende Februar, also vor 12 Tagen, erzählt.
Meine Hände zittern und natürlich habe ich Angst und vor allem, ich habe so viel geplant, also aber ich darf mich jetzt auch nicht so verstecken.
Das Gespräch mit Viktor hat uns sehr, sehr beschäftigt und wir sind auch danach noch mit ihm in Kontakt geblieben und ich konnte heute nochmal mit Viktor sprechen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung mit ihm aufgezeichnet. Viktor, du bist weiterhin in Kiew. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich würde sagen, dass wir halt nicht vorbereitet waren erstmal, dass es so kalt auch sein kann, auch im März. Aber wir sind gut versorgt. Wir haben Waffen, wir haben Munition. Vor allem, wir haben auch Unterstützung von den Menschen. Also all die Menschen fragen uns, also was wir brauchen, was wir haben, was wir nicht haben, was die auch so vorbeibringen könnten oder so. Und ja, also vor allem das.
Und, du hast uns ja vor ein paar Tagen erzählt, dass du kämpfen möchtest und bewachst jetzt ein Krankenhaus. Das heißt, dass du jetzt wirklich mit Waffen ausgestattet bist oder was machst du gerade?
Es gibt in der Ukraine praktisch 2 Optionen, wie man sich jetzt militärisch beteiligen kann. Die erste Option besteht darin, dass man sich zu einer militärischen Station geht. Man wird praktisch eingezogen. Das heißt, wenn eine Person im Alter von 18 bis 35 Jahre alt ist und ein Mann ist und dann halt keine Kinder hat oder irgendwelche Krankheiten oder so, der wird eingezogen. Das ist die erste Option. Die zweite Option besteht darin, dass halt die Menschen sich einer militärischen Truppe dann halt anschließen. Eine Truppe der territoriellen Verteidigung. Das heißt das. Und ich bin weder die erste noch die zweite Option eingegangen. Ich bin jetzt so in einer dritten Option. Das ist eine freiwillige Truppe, die sich einfach so gebildet hat. Und wir haben die Waffen bekommen, halt auch vom Innenministerium und so. Aber das ist ein bisschen eine eigenständige Truppe.
Könntest du jetzt auch noch offiziell eingezogen werden, dann von der ukrainischen Armee? Wäre das auch noch eine Option?
Ja, das könnte natürlich sein. Das Ding aber ist, dass wir halt, als unsere Truppe sich gebildet hat, haben wir auch halt eine Spezialaufgabe bekommen, also von den Menschen, die uns halt dann auch die Waffen bekommen haben. Unsere Aufgabe besteht darin, jetzt ein Krankenhaus zu beschützen. Das heißt, im Prinzip könnte ich eingezogen werden, aber ich habe immer noch kein Schreiben bekommen, dass ich halt zu dieser militärischen Station erscheinen muss.
Es gibt ja Berichte, dass eben die russische Armee auch den Sturm auf Kiew vorbereitet. Wie groß ist deine Angst jetzt vor den nächsten Tagen, Wochen, die da kommen?
Also erstens, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich überhaupt keine Angst habe. Natürlich, also ich bin 24, ich habe so vieles vor, ich habe so viele Pläne, aber als ich mich dieser Truppe angeschlossen habe, wusste ich natürlich, dass es ein sehr hohes Risiko gibt, dass ich halt nicht mehr dann nach Hause zurückkomme. Naja, wenn ich jetzt abwiege, so was mir wichtig einfach ist, ist halt mein Leben oder halt, dass ich mein Leben für meine Heimat, für meine Kinder und für meine Eltern so opfere, einigermaßen, dann halt ist für mich einfach das Wichtige halt, dass meine Verwandte, meine Eltern dann überleben als ich. Und ja, bezüglich des Sturmes von Kiew, also ich halte das Szenario für sehr wahrscheinlich, weil für Putin und für russische Truppen ist es wichtig, so einfach zu zeigen, ja, wir sind sogar in der Lage, die Hauptstadt von, also von der Ukraine halt zu besetzen. Aber ich glaube nicht, dass es denn gelingt, halt die Stadt zu besetzen. Also das Schrecklichste oder das Schlimmste, was die halt machen, die versuchen mit Raketen, mit Bomben halt, also die Stadt einfach zu bombardieren. Und der Plan ist so, halt die Stadt zu bombardieren, all die Truppen halt zu töten, dann reinzugehen und die Stadt zu besetzen. Das funktioniert aber nicht so, weil halt wir unsere Luftabwehrsysteme ganz gut funktionieren. Erstens, zweitens, die Menschen sind gut versteckt. Drittens, wir haben viel Munition, wir haben gute Versorgung. Das heißt, je länger die da bleiben, sie sind noch auffälliger und wir können die halt auch angreifen.
Ich höre daraus, dass du durchaus Hoffnung hast und auch, ja, du hörst dich sehr, sehr entschlossen an. Beim letzten Mal hast du gesagt, es wäre gut, wenn deine Eltern nicht erfahren, dass du jetzt auch zur Waffe gegriffen hast. Wie ist das jetzt? Wissen die davon oder hast du dich auch von denen verabschiedet?
Weil ich wusste von Anfang an, dass halt meine Eltern das nicht akzeptieren werden, dass ich halt so einen Weg dann gehen möchte, habe ich denen gar nichts gesagt. Und ja, meine Mutter hat das einfach im Facebook dann gelesen und dann wusste sie auch, dass ich halt mich dieser Truppe angeschlossen habe. Aber als sie mich angerufen hat, war sie so, naja, mehr oder weniger ruhig. Die hat es akzeptiert tatsächlich und die meinte einfach, also pass auf dich auf und ja, also wir sind auch für dich immer da, egal was du brauchst. Also.
Viktor, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit für uns genommen hast, mit uns zu sprechen und ja, pass einfach gut auf dich auf. Danke dir.
Ja, vielen Dank, dass ihr auch die Zeit genommen habt. Also es ist sehr angenehm auch, dass ihr euch also für die Thematik, also für uns, für all diese Ereignisse interessiert und ich freue mich auf die Möglichkeit, auch den Menschen zu erzählen, wie es uns hier geht und was gerade passiert, aus meiner Sicht.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wenn ich mich gut und gesund fühle, dann kann ich doch Sport machen. Also laufen gehen, schwimmen oder ins Fitnessstudio, ist doch nichts dabei, oder? Also könnte man ja denken. Aber wie ist das, wenn ich gerade Corona hatte oder vor kurzem, ist ja bei vielen von uns gerade so, vor allem vor dem Hintergrund der Omikron-Variante. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Kann ich einfach nach einer Corona-Erkrankung wieder mit Sport loslegen?
Also im Grundsatz solltest du dich nach einer Covid-Erkrankung erstmal wirklich langsam wieder an Sport herantasten. Hängt natürlich auch immer sehr, sehr davon ab, welchen Sport du treiben magst und wie intensiv du den direkt dann wieder einsteigen willst in deine Sportart.
Warum sollte ich es doch aber langsam angehen lassen?
Ja, also gerade wer zum Beispiel Hochleistungssport betreibt oder sehr intensives Training, also Crossfit, Boxen oder auch Sportarten, die immer mal wieder in wirklich hohen Pulsbereich hereingehen und das kann ja auch zum Beispiel beim schnöden Fußballspiel immer mal wieder passieren, der läuft Gefahr, dass vor allem das Herz Schaden nimmt. Sportschau.de, die berichten heute über eine neue Studie, nach der auch bei jungen und fitten LeistungssportlerInnen ein zu früher Einstieg in Training und Wettkampf zu Herzmuskelentzündungen und Herzrhythmusstörungen führen kann. Und das sind absolut keine Einzelfälle. Das passiert immer wieder bei SportlerInnen, die dann zurückkommen nach einer Covid-Erkrankung.
Jetzt ist natürlich ein Profi-Fußballer keine Hobbysportlerin. Mhm. Wie sieht es bei HobbysportlerInnen aus, zu denen auch du, ich gehöre, zum Beispiel mal eine Runde im Park joggen gehen? Vor allem bei dem guten Wetter gerade, geht es zum Einsteigen?
Also wir gehen jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass wir einen komplett leichten Corona-Verlauf hatten. Dann hat die Sportmedizinerin Christine Josten von der Deutschen Sporthochschule überhaupt kein Problem damit, dass wir eine wirklich gemütliche Runde durch den Park traben, wenn Corona ausgeheilt ist.
Das betrifft aber auch alle Infektionskrankheiten bei Fieber und bei Schnupfen und Halsschmerzen. Vor allen Dingen, wenn bei Schnupfen sich das, was man da so im Taschentuch hat, dann auch nicht mehr weiß färbt, sondern eben gelb, grün und in allen bunten Farben da erscheint und bei Hals eben auch wirklich richtig fiese Halsschmerzen da sind, dann ist wirklich Sportverbot.
Ja, dann kann das Wetter so schön sein, wie es will. Einfach nochmal warten. Das kann auch durchaus nach einer Covid-Erkrankung ein paar Wochen dauern, aber die Geduld muss leider einfach sein.
Also beim bunten Taschentuch generell erstmal zu Hause bleiben lieber noch. Aber es ist ja gerade für Menschen, die sich sonst wirklich gerne und viel bewegen, schon wirklich eine Geduldsprobe.
Ja, das kann ich auch total selbst nachvollziehen. Aber Covid ist halt einfach keine leichte Erkrankung, auch wenn wir keine Symptome haben. Deswegen gibt Christine Josten die Empfehlung, wirklich erst wieder starten, wenn alles vorbei ist. Bitte, bitte, bitte kein Selbstbeschiss.
wenn ich von symptomfrei trainieren rede, dann meine ich auch wirklich, dass man sich dann noch nicht mal schlapp fühlt. Und dann kann man anfangen mit vielleicht 50% der gewohnten Leistungsfähigkeit. Das heißt also die Geschwindigkeit reduzieren, die Herzfrequenz reduzieren und dann so ein bisschen gucken, wie geht's mir denn damit? Und wenn man da das Gefühl dann hat, okay, es verschlechtert sich nicht, dann kann man am Tag drauf dann die Leistung so ein Stück weit steigern. Wenn die aber dadurch schlechter wird, lieber nochmal einen Tag Pause machen.
Ja, wer zu früh und zu intensiv einsteigt, der läuft eben Gefahr, dass genau das passiert, was eben Profis aktuell immer wieder passiert. Es schlägt auf den Herzmuskel.
Sollte ich denn grundsätzlich nach einer Covid-Infektion erstmal zur Ärztin oder zum Arzt gehen, bevor ich wieder einsteige mit Sport?
Also es hängt sehr von deinem Verlauf ab. Wenn du einen mittleren oder schweren Verlauf hast, dann solltest du auf jeden Fall Kontakt mit deiner Ärztin, deinem Arzt aufnehmen, wenn du dich wieder fit genug fühlst. Aber bei keinen Symptomen oder bei einem wirklich ganz, ganz leichten Verlauf, also wenn du beispielsweise dann im Anschluss wieder eine Wasserkiste 2 Stockwerke hochträgst, ohne dass du erschöpft bist, dann ist aus Sicht von Christine Justen das absolut nicht nötig, dass du nochmal Rücksprache hältst, sondern dich eben an die Tipps hältst.
Auch wenn Omikron-Verläufe ganz symptomfrei verlaufen und ihr euch gut fühlt, empfehlen Expertinnen und Experten, dass ihr mit Sport erst wieder langsam anfangen, damit vor allem die Muskulatur des Herzens keinen Schaden nimmt. Die Infos hatte Martin Schütz für euch zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es gibt einige Krisen auf der Welt im Moment. Die Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine und auch schon fast vergessene Krisen wie die Lage in Syrien, dem Jemen oder auch in Äthiopien, um nur einige zu nennen. Und all diese Krisen treffen eine Gruppe oft ganz besonders und das sind Frauen. Heute ist ja Internationaler Frauentag am 8. März und Amnesty International hat deshalb an einige Fehlentwicklungen in der Welt erinnert in diesem Rahmen. Klaus Janssen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Ich vermute jetzt leider mal, dass sich die Lage von Frauen in letzter Zeit nicht gerade verbessert hat.
Ja, da liegst du leider richtig, das stimmt leider. Amnesty International geht davon aus, dass die Rechte von Frauen und Mädchen in den vergangenen 12 Monaten deutliche Einschnitte erlitten haben. Die Krisen der Welt treffen überproportional Frauen und Mädchen, sagt die Menschenrechtsorganisation und das sei alles klar belegt, aber trotzdem werde das halt immer noch vernachlässigt oder sogar bewusst ignoriert.
Wo hat sich die Lage denn besonders verschlechtert?
Ganz dramatisch ist das in Afghanistan der Fall. Da stehen Frauen im Grunde vor dem Nichts, also seit der Machtübernahme der Taliban. Die können da kaum noch arbeiten und wenn, dann unter strikten islamistischen Vorgaben, also je nachdem, wo du wohnst, gleichen die Vorgaben einem Berufsverbot, hat diese Journalistin aus Herat im Westen von Afghanistan erzählt.
Vor 6 Monaten, als die Taliban Herat eingenommen haben, wurden die Radiosendungen zunächst eingestellt. Nach einer Woche wurden sie wieder aufgenommen, aber ich durfte nicht mehr kommen.
Ja, in einigen Regionen von Afghanistan gibt es keine Frauenstimmen mehr im Radio. Nicht mal Hörerinnen, die im Sender anrufen, die dürfen da im Radioprogramm zu hören sein. Das nur so als kleines Beispiel, was Frauen da gerade so durchmachen. Mädchen über 12 Jahre bekommen in Afghanistan auch häufig keinen Zugang zu Bildung mehr. Die werden behandelt wie Bürgerinnen zweiter Klasse, so der Vorwurf. Und wenn Frauen sexuelle Gewalt erleben, dann haben die in Afghanistan auch immer weniger Stellen, an die sie sich noch wenden können.
Welche Rolle spielen Kriege für Frauenrechte?
Ja, bei Kriegen ist es das Problem, dass es dann auch oft zu einem Anstieg von geschlechtsbasierter Gewalt kommt. Also das hatte Amnesty International auch schon für die Konfliktgebiete im Osten der Ukraine beobachtet. Da soll es vermehrt Gewalt gegen Frauen gegeben haben und jetzt wird halt befürchtet, dass das jetzt auch auf die ganze Ukraine übergreifen könnte. In Äthiopien zum Beispiel ist seit 1,5 Jahren Krieg in vielen Teilen des Landes und da haben sexuelle Gewalt und Vergewaltigungen zugenommen. Ähnliche Berichte, die kommen auch aus Syrien oder halt im Jemen.
Was ist denn mit Ländern, in denen kein Krieg ist? Also was sind da die Probleme?
Ja, da kannst du das Beispiel Corona-Pandemie gerne nehmen. Also die Restriktionen, die haben offenbar weltweit dazu geführt, dass Fälle von häuslicher Gewalt zugenommen haben. Aber auch abseits von Krieg und Corona gibt es Probleme. In den USA gibt es jetzt in Teilen des Landes ein Abtreibungsrecht, das schwangeren Frauen fast gar keine Mitsprache mehr erlaubt. In dem Punkt hat sich die Lage zum Beispiel aber in Argentinien, in Irland oder auch in Mexiko deutlich verbessert.
Und gibt es da noch Länder, die ja besonders negativ auffallen?
Amnesty International listet jetzt jetzt auch vor allem die Türkei auf. Die sind Mitte letzten Jahres rechtskräftig aus der Istanbul-Konvention ausgestiegen. Die Konvention, die ist eigentlich dafür da, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu bekämpfen. Und die Zahlen, die Amnesty für die Türkei hat, die sind wohl ziemlich erschreckend. Also im Durchschnitt wird dort jeden Tag mindestens eine Frau ermordet wegen ihres Geschlechts. Die Dunkelziffer, die liegt wohl auch deutlich höher. Und da sind auch nicht die Mordversuche mit aufgezählt, bei denen Frauen dann schwer verletzt werden. Die Menschenrechtsorganisation, die sagt, dass das dem türkischen Staat offenbar nicht wichtig ist und den Frauen dann der Schutz entzogen wird. In El Salvador können Mädchen und Frauen sogar ins Gefängnis kommen, wenn ihnen eine Abtreibung nachgewiesen wird. Da gibt es ein absolutes Abtreibungsverbot. Und da sind auch schon bei Fehlgeburten Frauen falsch beschuldigt worden und im Gefängnis gelandet. Also solche Fälle hat Amnesty International zusammengetragen und sagt, keine Gesellschaft kann es sich leisten, dass die Würde von mehr als der Hälfte der Bevölkerung dann letztendlich beschnitten wird.
Zum Internationalen Frauentag am 8. März hat Amnesty International zusammengetragen, welche Probleme es für Frauen weltweit gibt. Und einige der größten hat mein Kollege Klaus Janssen vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er wird oft auch als die Lunge der Welt bezeichnet, der Amazonas-Regenwald, weil er viel CO2 in Sauerstoff umwandelt und ein sehr, sehr wichtiges Ökosystem für die ganze Welt ist. Allerdings geht es dem Regenwald ziemlich schlecht, vor allem weil viel zu viel Wald abgeholzt und gerodet wird. Ein internationales Forschungsteam warnt jetzt davor, dass der Amazonas-Regenwald zur Savanne werden könnte, wenn das so weitergeht. Und das wiederum könnte das Klima zum Kippen bringen. Der Klimawandel wäre dann nicht mehr aufzuhalten. Niklas Börs hat an dieser neuen Analyse mitgearbeitet. Er forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und mit ihm spreche ich jetzt. Niklas, was heißt das denn konkret? Also, dass der Regenwald zur Savanne werden könnte. Wie sieht das dann aus?
Also erstmal würde für den Amazonas selber würde ein massenhaftes Artensterben passieren. Also man hat ungefähr ein Zehntel aller weltweit existierenden Arten sind dort in dem Regenwald beheimatet. Also das Habitat von denen wäre zerstört. Außerdem wäre es für den gesamten Kontinent, für Südamerika, ziemlich dramatisch, weil der Amazonas wirklich essentiell ist für das Monsunsystem, das dort herrscht. Das heißt, die Regenmassen, die auch im subtropischen Südamerika, also weiter südlich, die brauchen den Amazonas, dass die Feuchtigkeit dafür kommt aus dem Amazonas-Regenwald. Und wenn die Bäume dort nicht mehr stehen, dann finden die Evapotranspirationen nicht mehr statt und dann werden dementsprechend diese Niederschläge drastisch reduziert. Das heißt, man würde wahrscheinlich den ganzen Kontinent mehr oder weniger austrocknen oder zumindest sehr viel trockener machen. Und global, was du gerade ja auch schon angesprochen hast, ist der Amazonas-Regenwald ein immenser CO2-Speicher, ein immenser Kohlenstoffspeicher. Und wenn jetzt der Regenwald in der Savanne übergehen würde, würde sich dieses ganze CO2 freigesetzt in die Atmosphäre gehen. Und damit würde die menschengemachte globale Erwärmung weiter beschleunigt. Dass der Klimawandel damit nicht mehr aufzuhalten ist, ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Das würde auf jeden Fall noch ordentlich einen draufsetzen auf das, was wir eh schon an Erwärmung haben.
Ja, man spricht da immer ja von sogenannten Kipppunkten. Was würde das konkret bedeuten?
Es würde in diesem Fall bedeuten, dass der Vegetationszustand Regenwald in einen Vegetationszustand Savanne kippen würde.
Mhm. Und was hätte das dann für Auswirkungen aufs Klima oder auch den fortschreitenden Klimawandel? Du hast eben gesagt, das würde dem Ganzen nochmal eins draufsetzen. Welche Dimensionen hätte das?
Das ist in Zahlen so erstmal sehr schwer zu sagen. Für diese ganzen Projektionen haben wir, also wir wissen immer relativ genau, in welche Richtung es geht. Also die Unsicherheiten sind dann immer relativ groß. Wir können nicht genau sagen, wie viel Grad wärmer es dadurch werden würde und wie schnell das gehen würde. Wahrscheinlich würde man sagen, dieses Absterben des Amazonas und das Kippen in einer Savanne würde binnen weniger Jahrzehnte passieren. Also von diesen sogenannten Kippelementen, die wir im Erdsystem haben, ist der Amazonas auf jeden Fall ein sehr schnelles und damit auch eines, für das dann so ein Kippen nicht mehr aufzuhalten wäre, wenn es denn einmal in Gang kommt.
Könnte man denn das Ganze noch aufhalten? Also kann man noch verhindern, dass der Regenwald zur Savanne wird und was müsste man da tun?
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also sozusagen die Schattenseite unserer Ergebnisse ist, dass in drei Vierteln des bisher noch intakten, unberührten Regenwaldes die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit abgenommen hat. Die Lichtseite davon ist, wir haben in diesen Teilen auch den kritischen Punkt noch wahrscheinlich nicht erreicht. Das heißt, es besteht Hoffnung. Die zwei Stellschrauben oder die zwei Möglichkeiten, die man hat, ist, dass man die Auswirkungen der globalen Erwärmung, die wahrscheinlich nach unseren Modellberechnungen zu einer Austrocknung der Amazonasregion führen, dass man versucht, die Erwärmung möglichst klein zu halten, also möglichst wenig weiteres CO2 in die Atmosphäre zu pusten. Und das andere ist, dass man sofort aufhört, in das Ökosystem einzugreifen durch Brandrodung, durch Abholzung, durch Abbau von Mineralien, von Metallen, dass man das alles sofort stoppt.
Wenn der Amazonas-Regenwald weiter so viel gerodet wird, könnte er bald zur Savanne werden. Davor warnt ein internationales Forschungsteam. Was das genau bedeutet, darüber habe ich mit einem der Forscher, mit Niklas Börs, gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.